Guten Morgen, frohe Weihnachten! Genial! Wir treffen uns mal an einem 25. Wir feiern Weihnachten. Haben wir dann eine Idee, wie gewaltig das ist? Habe diese Woche wirklich wenig geschlafen, bin um Mitternacht durch den Sturm in den Schnee gekommen von Italien. Gestern haben wir so eine geniale Weihnacht gefeiert noch draußen, oder? Und ich füge mich, wie sagt man auf Italienisch, am Caricato, wie sagt man dem? Aufgeladen von dieser Botschaft. Die Hirten haben gesagt, und ich sage das bewusst mit einer italienischen Übersetzung, die mir so gefallen hat, ich bringe euch die wundervollste, die genialste Botschaft, die je verkündet worden ist. Diese Nachricht wird allen große Freude bringen, auch denen im Brieg. Der Retter, der Messias, der Herr ist heute Nacht in Bethlehem geboren. Was ist Weihnachten? Ich habe versucht zu definieren, man findet die Worte nicht, sind zu wenig. Ich habe geschrieben, Weihnachten ist die Demonstration der Verrückten, der Leidenschaftlichen, der Ausgeflippten, der unermesslichen und gigantischen Liebe, die Gott für dich und für mich empfindet. Und das steht wirklich so in der Bibel. Der Johannes sagt in 1. Johannes 4,9, Gottes Liebe ist zu uns für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Auch der Paulus macht einen Versuch, das zu erklären, aber die Worte reichen nicht. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Durch ihn werden wir vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Wieso Gott uns Menschen mit so viel Liebe begegnet. Ich sage uns förmlich überschüttet mit seiner Liebe, können wir mit unserem limitierten, menschlichen Mini-Spatzenhirn nicht annähernd erklären. Wenn wir aber zusätzlich, und Köbi hat das schon gut gesagt, als er gebetet hat, zu unserem Verstand, diese Gottesliebe auch noch mit unserem Herzen versuchen zu verstehen. Wenn wir auch sagen, Heiliger Geist, du kennst alleine die Tiefe Gottes, offenbar uns diese große Liebe. Wenn wir uns demütigen, dann können wir wenigstens eine Ahnung davon bekommen, wieso Gott uns so grenzenlos liebt. Zuerst müssen wir nochmals klar sehen, alle Anstrengungen scheitern kläglich. Die Größe Gottes und seine Liebe, dass wir das mit unserem limitierten, ich sage Spatzenhirn, verstehen können. Es ist zu klein. Gott ist einfach zu groß. Und im Psalm 19 lesen wir, dass das Universum und die Sterne uns etwas von der Größe und Herrlichkeit Gottes vermitteln. Schaut ihr außer Peter auch mal zum Himmel? Wow, das ist einfach fantastisch. Ich weiß noch, als ich auf dem Moseberg, wo Gott diese Gebote gegeben hat, dem Mose, einmal übernachtet habe, dieser Sternenhimmel, das glaubst du nicht, wie viele Sterne da oben rumflitzen. Das ist unglaublich. Und die Bibel sagt uns im Psalm 19 eben, dass diese Sterne etwas von der Größe und von der Herrlichkeit Gottes uns vermitteln. Nur ein Wort sprach er, sagt dann der Psalmist im 33. Psalm. Und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er befahl. Hat es dich heiser geredet? Ein einziges Wort. Und was hat Gott geschaffen? Er schuf alle existierenden Galaxien durch ein einziges Wort. Die Wissenschaftler sagen, es seien 100 Milliarden Galaxien. Aber bereits schon vor vielen Jahren hat man durch die besser gewordenen Fernrohre gesagt, die Zahl ist viel zu klein. Sie haben sie schon vor Jahren um das 20-fache multipliziert. Aber da die Pastoren gerne etwas übertreiben, bleiben wir bei der konservativen Zahl von 100 Milliarden. Auch wenn das entschieden zu klein ist. Wenn du verstehen möchtest, wie viel 100 Milliarden sind, dann schlage ich dir ein praktisches Experiment vor. Einige haben ja jetzt dann ein paar Tage frei. Fahr doch mal in den nächsten Tagen mit dem Fahrrad zum Supermarkt und kaufe dir 100 Milliarden Reiskörner, schütte sie auf dem Küchentisch auf und dann hast du mal handfest vor deinen Augen, wie viel 100 Milliarden sind. Was meinst du? Wie schwer sind 100 Milliarden Reiskörner? Ich gebe dir nur einen Tipp. Pumpe die Reifen deines Fahrrades gut auf. Sonst musst du zu oft hin und her. 100 Milliarden Reiskörner entsprechen dem Gewicht von 1500 Tonnen Reis. Da wirst du fit, wenn du das hin und her gefugt hast. Aber es ginge eigentlich besser, wenn du die SBB mit Köbi reden würdest und mit SBB da ein Deal machen würdest. Es bräuchte 30 Eisenbahnwaggons, um diese Menge Reiskörner zu transportieren. Wow. Und was haben wir gelesen? Gott schuf, klein zu bleiben, 100 Milliarden Galaxien mit einem einzigen Wort. 100 Millionen Galaxien. Und bitte vergiss nicht, jede dieser Galaxien besteht wiederum aus Milliarden von Sternen. Können wir es uns ein bisschen besser vorstellen? Und diese Fakten verleiten mich zu denken, dass ich verhältnismäßig ein winziger Punkt bin im Universum, oder nicht? Ihr könnt es euch noch nicht vorstellen. Also, gut, machen wir weiter. Dann könnte ja die Frage aufkommen, ja, diese Milliarden, viele, viele Milliarden Himmelskörper, sind die so klein wie Sandkörner? Sind die vielleicht so groß wie unsere Erde? Oder sind sie, zum Teil gibt es noch größere Exemplare? Ich stelle euch als Beispiel den Stern vor, dem die Wissenschaftler den Namen VY Canis Majoris gegeben haben. Und sein Durchmesser beträgt bescheidene 2,5 Milliarden Kilometer. Wieder schwierig, diese hohen Zahlen mit unserem kleinen Hirn zu verstehen. Das bedeutet, dass sein Durchmesser 200.000 Mal größer ist als der Durchmesser der Erde. Ist das groß oder nicht? Wer es nicht verstehen kann, um die Strecke des Durchmessers von VY Canis Majoris mit einem Flugzeug zu bewältigen, das mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern durchrauscht, würde man 350 Jahre brauchen. Verstehen wir? Wir haben es mit einem riesengroßen Gott zu tun. Und ich meine bald, dass sich die Tatsache oder meine Behauptung verdichtet, dass wir tatsächlich nur unbedeutende Punkte sind im Weltall. Haben wir das begriffen? Aber es reizt mich noch, mit euch die Entfernung, die zwischen den Galaxien liegt, auch noch anzuschauen. Die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Galaxien beträgt in der Regel einige Millionen Lichtjahre. Die Köpfe rauchen von euch, ich stehe es euch an. Aber ich helfe euch trotzdem noch ein bisschen Mathematik. Ein Lichtjahr beträgt umgerechnet 9,46 Billionen Kilometer. Und jetzt, ein Fußgänger, der ein Lichtjahr zurücklegt, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,8 Kilometer, wäre also 225 Millionen Jahre unterwegs. Ohne Kaffeepause, oder? Ich meine, das ist schon fast eindrücklich, oder? Aber denken wir daran, die Entfernung zwischen zwei Galaxien beträgt einige Millionen Lichtjahre. Was möchte ich sagen? Ich möchte sagen, mit unserem kleinen Köpfchen kommen wir an den Anschlag, wenn es darum geht, die Größe Gottes auch nur annähernd verstehen zu können. Unser Spatzenhirn ist dazu untauglich. Aber jetzt kommt der Hammer. Das alles ist nur ein winziger Abglanz der enormen Größe und Herrlichkeit des Schöpfers, der hinter dieser Schöpfung steht. Verstehen wir das? Sag mal, sagt der gescheiteste König, der je gelebt hatte, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Also, wir sind nur ein kleines Pünktlein. Nicht einmal das, oder? Das Pünktlein kann man nicht mal so klein zeichnen in diesem unglaublichen Universum. Und Jesaja hat das gut gesagt in Jesaja 40, 15. Gott sagt, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäublein in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, erhebt die Inseln auf wie ein Sandkörnlein. Das bestätigt ein bisschen das, was ich gesagt habe. Aber das führt uns zu einer neuen, berechtigten Frage. Ja, wenn Gott so groß ist und so große Schuhnummern hat und so groß denkt, dann muss er mich übersehen. Dann muss er mich übersehen, ich bin zu klein. Der kann das ja gar nicht tun. Aber Gott ist nicht nur der gigantische Schöpfer dieses Makrokosmoses, sondern er ist auch der Schöpfer des Mikrokosmos. Das sind diese kleinen Tierchen, die Pantoffeltierchen zum Beispiel. Die sehen wir nur mit dem Mikroskop. Und jetzt kommt der faszinierende Hammer. Die Wissenschaftler sagen, dass in diesem Mikrokosmos die genau gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten wie im Makrokosmos. Mit anderen Worten, das ist die Handschrift desselben Schöpfers. Ich finde das unglaublich genial. Das bedeutet, dass Gott nicht nur riesengroß denkt, sondern er ist auch der absolut perfekte Detailist. Ich sage dir etwas. Auch wenn es 8 Milliarden Menschen auf der Erde gibt, bist du in einer absolut originellen und einzigartigen Weise geschaffen worden. Sieh, meine beiden Handflächen habe ich dich gezeichnet, hat Gott gesagt. Gott kennt dich perfekt. Und du bist ein einmaliges Original. Gott wollte, dass es nicht einen zweiten Seppi gibt. Halleluja! Es gibt nicht niemand, der so sympathisch lacht wie du. Kein Mensch hat die gleichen Augen wie du. Gott wollte, dass du du bist. Du bist ihm unglaublich wichtig. Er kennt sogar die Anzahl Haare auf deinem Kopf. Und er ist nicht verlegen, wenn du zum Coiffeur gehst. Ja. Für Gott sind wir unglaublich wichtig. Und ich sage dir eines. Dieser Gott liebt dich mit einer leidenschaftlichen und ungeheuchelten Liebe. Und weil unser Schöpfer ein Gott der Liebe ist, hat er den Menschen nach seiner Schöpfung nicht irgendwo gelassen, sondern er hat ihn in ein richtiges Paradies gesetzt. Und das Genialste, das der Mensch erleben durfte, war nicht nur die perfekte Schöpfung, sondern es war diese lebensspendende Beziehung, die er zu seinem Schöpfer haben konnte. Das hat seine Batterien jeden Tag neu aufgeladen. Diese Beziehung zu der Quelle des Lebens. Gott ist die einzige Quelle des Lebens. Aber wir wissen das. Leider hat dann der Mensch beschlossen, ohne Gott leben zu wollen, unabhängig von ihm leben zu wollen. Er hat gegen ihn gesündigt. Und jetzt müssen wir verstehen, was da geschehen ist. Durch die Sünde ist der Mensch ungerecht geworden. Er ist schief geworden. Und damit ist es sofort unmöglich für ihn geworden, weiterhin mit dem absolut geraden, heiligen, gerechten und makellosen Gott Gemeinschaft zu haben. Er wurde getrennt von der Quelle des Lebens. Und was ist geschehen? Die Katastrophe, die wir heute auf der Erde haben. So ist Krankheit in die Welt gekommen. Der Tod ist gekommen. Elend. Aus Eifersucht haben bereits die ersten beiden Brüder, einer davon hat sein Gegenüber umgebracht. Und was ganz tragisch ist an dieser Sache, mit diesem Sündenfall, verstehen wir leider nicht annähernd, wie sehr wir den reinen und heiligen Gott mit unserer Sünde beleidigt und verletzt haben. Und wenn du die Bibel liest, siehst du, dass selbst die allerheiligsten Menschen, die mit Gott eine persönliche Begegnung hatten, die sind zu Tode erschrecken im Erkenntnis ihrer Sünde. Im Erkenntnis, ich kann so vor diesem Gott, der so heilig, gerade, rein und makellos ist, nicht verstehen. Was geschieht, wenn wir Menschen von jemandem beleidigt werden, verletzt werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder versuchen wir, diesen Menschen einfach zu meiden. Wir wünschen ihm, wenn es gut geht, das Schlimmste. Oder wir möchten uns rächen an ihm, oder? Und Gott, wo wir nicht verstehen, wie sehr der Mensch ihn durch seine Sünde verletzt hat, er hat sich einen genialen Plan ausgedacht, dass der Mensch nicht ewig von ihm getrennt sein muss und am falschen Ort einmal ankommt, in der Hölle landet. Er hat einen unglaublichen Plan entwickelt. Die Bibel sagt uns, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm haben kann und nicht verloren geht. Ist das nicht gewaltig? Gott ist Mensch geworden, das feiern wir an Weihnachten. Er hat unsere Sprache gesprochen. Wieso? Dass wir ihn verstehen würden. Und er hat die gerechte Strafe auf sich genommen, ist am Kreuz an unserer Stelle gestorben. Und all diejenigen, die dieses Geschenk annehmen, die sagen, Jesus, jawohl, ich habe erkannt, ich bin sündig, aber du bist für mich auf die Anklagebank gesessen, du bist an meiner Stelle gestorben, hast meine Sünde gesühnt, bitte vergib mir. All diese Menschen erleben, wie sie wieder angeschlossen werden an der Quelle des Lebens, wie Gott ihnen vergibt, wie diese Schuldenbarriere, diese Trennwand, die zwischen ihnen und Gott ist, einfach weggefegt wird. Wow, Gott liebt uns. Und ich sage dir heute Morgen, auch wenn du nur ein verschwindend winziger, unbedeutender Punkt bist im Universum, Gott begegnet dir, auch wenn du ihn mit dieser Sünde einfach geschmerzt hast, mit deiner überschwänglichen, mit deiner leidenschaftlichen, mit deiner unverdienten Liebe. Und diese Liebe ist für uns Menschen so unverständlich. Diese Art hat so eine andere Qualität, eine Dimension, eine andere Motivation, dass unser Verstand das nicht einfach fassen kann. Und für am einfachsten wäre es für uns Menschen noch zu verstehen, dass diese Liebe, von der die Bibel spricht in dieser Weihnachtsbotschaften, eine leidenschaftliche Liebe ist. Leidenschaft. Das ist mein Lieblingsthema. Was ist Leidenschaft? Es ist eindrücklich zu beobachten, was geschieht, wenn das Feuer der Liebe und der Leidenschaft zwei Verliebten so richtig erwischt. Mama mia, hä? Zwei heiß verliebte Menschen, die total ineinander verknallt sind, die kann man nicht mehr bremsen. Die erfinden alles in der Welt, um dem Freund zu begegnen. Kein Weg ist ihnen zu lang, um ihren heißgeliebten Schatz doch noch zu sehen. Keine Stunde zu unpassend, um den Verehrer oder die Verehrerin doch noch zu treffen. Ich weiß, von was ich rede. Zwei heißgütig Verliebte möchten sich in ihrer Liebesglut gegenseitig am liebsten auffressen. Das ist jetzt nicht mein Thema heute, aber wenn Sie dann nach 10 Jahren die erste große Ehekrise haben, reut es Sie ungemein, dass Sie das damals nicht getan haben. Spaß beiseite. Was ich sagen wollte ist, die Leidenschaft setzt eine gewaltige, majestätische Dimension frei, eine edle Dimension. Sie beschwingt das Leben. Nicolas Sébastien Canfor hat gesagt, durch die Leidenschaft beginnt der Mensch zu leben. Durch die Vernunft existiert er bloß. Wollen wir leben oder wollen wir existieren? Alles, was mit Begeisterung, Liebe und Leidenschaft gemacht wird, erzielt erstaunliche Resultate. Kennt ihr das Taj Mahal? Da hat jemand aus Leidenschaft seiner verstorbenen Frau ein Denkmal gesetzt. Hey, das haut dich um, wenn du das siehst. Das ist unglaublich. Die Leidenschaft, die bewirkt unglaubliche Dinge. Wie kann ich das erklären? Alles, was mit Leidenschaft, mit Liebe getan wird, hat eine andere Farbe. Hat einen anderen Klang. Ist einfach anders. Hat einen anderen Geschmack. Ich erinnere mich, dass ich mit Tina mal in einem kleinen Bündner Bergdorf ganz exquisit gegessen habe. In einem einfachen Restaurant. Und dann ist der Tessiner Restaurantbesitzer zu uns an den Tisch gekommen. Und es hat natürlich sofort gefunkt, oder? Wir haben ein engagiertes Gespräch geführt. Und schon bald hat dieser Koch begonnen zu schwärmen von seinen Bio-Eiern, von seinem peinlich ausgesuchten Fleisch. Er hat philosophiert über die Milch vom Bauer. Und dann gab es eine Erklärung über die wunderbare Zubereitung der Spätzli, gefolgt von einem Vortrag über den Grappa. Hey, der Mann war mit Leib und Seele dabei und hat seine Leidenschaft, die hat man gespürt bis auf den Teller, sage ich euch. Die Leidenschaft steckt da, die bringt eine andere Dimension. Das war ein Erlebnis für Leib und Seele. Die leidenschaftliche Liebe motiviert Menschen aus freien Stücken, Werke der Liebe zu vollbringen. Verliebte Menschen, die suchen Wege, den anderen zu segnen und beschenken mit Liebeserweisen. Sie stürzen sich in Kosten, in ehrgeizige, aufwendige Projekte mit dem Wunsch, nicht ich muss, aber ich will geben. Die leidenschaftliche Liebe, die gibt sich selbst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das Beste, das er gehabt hatte, gegeben hat. Gottes Liebe kann nur damit erklärt werden, dass sie von der Leidenschaft motiviert ist. Und echte Leidenschaft kann man eben nur sehr begrenzt mit dem Kopf erklären. Aber mit dem Herzen, da kommen wir ihm schon ein bisschen näher. Liebe und Leidenschaft, die haben ihren Ursprung zweifellos im Himmel und in Gott. Wenn ich das Gleichnis vom verlorenen Sohn lese, dann erkenne ich diese leidenschaftliche Liebe in der Figur des Vaters. Das ist ganz sicher eine Repräsentation unseres himmlischen Vaters. Von unserer Kultur her verstehen wir leider dieses Gleichnis ganz, ganz schlecht. Aber dieser Sohn hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Dieser Sohn hat seine Familie, seinen Vater grundlos enttäuscht und versetzt und entehrt. Aber schauen wir, die Leidenschaft dieses Vaters. Sein Herz war voller Mitgefühl und seine Liebe, die ist wie ein übersprudelnder Strom auf seinen Sohn gegangen. Jeden Tag hat er gehofft, kommt er hoffentlich wieder. Jeden Tag hat er Ausschau gehalten und eines Tages hat er ihn gesehen. Und was macht er? Er rennt los. Von der Kultur her damals, das war ein absolutes No-Go. So ein edler Herr, der macht keine Marathons, der macht kein Jogging. Er hat ihn gesehen, er hat ihn umarmt. Obwohl, der hat gestunken. Nach was hat er gestunken? Nach diesen verachtenswerten und unreinen Schweinen. Aber er hat ihn geküsst, hat ihn abgeküsst, immer und immer wieder. Er hat ihm das schönste Gewand geholt. Wo hat er das hergehabt? In seinem Haus. Er hat es aufbewahrt gehabt. In der Hoffnung, der kommt wieder mal, mein Sohn. Er hat ihm einen Ring an den Finger gegeben. Ein Zeichen für Würde und Autorität. Er hat Sandalen an seine Schuhe binden lassen. Das hat ihn sofort unterschieden von den Bediensteten des Hauses. Und dann wurde das gemästete Kalb geschlachtet. Wow! Und sie haben ein Freudenfest gefeiert. Was für eine leidenschaftliche Liebe sich da über diesen Sohn ergossen hat. Und verglichen mit dem eklatanten Fehlverhalten des Sohnes erscheint diese Leidenschaft und Liebe dieses Vaters völlig unangemessen, unpassend, übertrieben, fürchterlich übertrieben. Aber eben, echte Leidenschaft hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern muss mit dem Herz erfasst werden. Und Gott wünscht sich von dir und von mir, dass wir ihm ähnlicher werden. Und je ähnlicher wir ihm werden, desto mehr werden Menschen um uns gesegnet. Je mehr wir angesteckt werden von dieser Leidenschaft von Gott, da wird unser Leben verzaubert, da wird es befriedigt, da wird es faszinierend. Denn die wahre Leidenschaft verzaubert, sie bringt Duft, Wärme, Farbe, sie verwandelt das Grau des Alltags, sie bringt Lebensqualität. Eine französische Sängerin, die war ein bisschen neben den Schuhen, aber die hat etwas unglaublich Tolles geschrieben, das hat mich fasziniert. Sie hat gesagt, sich verlieben, das hört nie auf. Ich verliebe mich täglich aufs Neue. In eine Speise, in einen süßen Hund oder beim Essen in einen Menschen. Du findest ihn so nett, so sympathisch, er bringt dich zum Lachen. Du schwebst im siebten Himmel und siehst ihn danach nie wieder. Aber in jenem Moment warst du verliebt. Und es war genial. Nichts bereichert mein Leben mehr als die Liebe. Und die Leidenschaft. Und da hat sie recht. Spüren die Menschen um uns herum etwas von dieser himmlischen, göttlichen Eigenschaft der Leidenschaft? Sind wir von ihr angesteckt? Leidenschaft spürt man mit dem Herzen. So klar. Ich weiß noch gut, ich bin einmal in die Apotheke gefahren mit meinem Auto im Buchs. Ich bin 2 Minuten zu früh angekommen, in eine Parklücke vor der Apotheke parkiert. Und da habe ich erkannt, im Auto neben mir, Da saß eine Apothekergehilfin, die von ihrem Freund zur Arbeit gefahren worden ist. Und sie saßen ganz eng zusammen in diesem Auto. Wenigstens physisch waren sie da, aber mit dem Kopf waren sie entrückt im siebten Himmel, mindestens. Mensch, waren die zwei hoffnungslos verliebt. Das sieht man. Ich bin dann nach diesen 2-3 Minuten in die Apotheke gekommen und sie kommt zum Hintereingang rein und steuert genau auf mich zu, um mich zu bedienen. Und sie hat es gemacht. Mit so viel Herz, mit so viel Einsatz, mit so viel Lebensfreude, mit so einem Strahlen auf dem Kopf. Wie ist es heiß geworden ums Herz? Das war ein unglaubliches Erlebnis. Das hat mich so beeindruckt. Die hat es nicht mal gemerkt. Aber sie hat etwas von ihrer Welt, in der sie gerade noch gewesen ist, wie ein Parfüm ausgeströmt. Ihre Leidenschaft hat einen wunderbaren Einfluss auf ihre Umwelt genommen. Wow! Wie gut können Menschen die Leidenschaft spüren, die wir für Jesus haben? Paulus sagt in Römer 12, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch, was immer, stärker werden. Also dieser Bibeltext zeigt, dass sich der Grad der Leidenschaft steigern lässt. Je mehr wir Gott und seinem Geist Raum geben, erhöht sich der Grad der Leidenschaft. Die Bibel sagt uns, dass aber auch gerade das Gegenteil geschehen kann. Ausgerechnet das letzte Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, das ja ganz speziell auch an die Gemeinde der Endzeit gerichtet ist, greift dieses Thema auf. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Siehe, ich stehe an der Tür, so genial, und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wir wissen von der Bibel her, dass diese Gemeinde einmal perfekt betreut worden ist. Die hatte sogar vom Heiligen Geist inspirierte Schriften, lesen wir in der Bibel. Aber dann irgendwann in der nächsten Generation hat da irgendwo eine Abwärtsentwicklung stattgefunden. Eine Abkühlung. Und das Glaubens- und Gebetsleben dieser Gemeinde wurde immer mehr zur Formsache, zur Gewohnheit, zur Gesetzlichkeit. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste war an dieser Geschichte? In ihrer Abkühlung, in ihrer Lauheit, haben sie begonnen, sich falsch einzuschätzen. Sie haben nicht mal mehr gesehen, wie sie wirklich vor Gott stehen. Jesus hat ihnen gesagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche doch nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende und Bemitleidenswerteste und Arme und Blindeste bist und bloß bist. Das Problem war nicht, dass die am Sonntag nicht mehr in die Kirche gegangen wären, dass sie kein Interesse mehr gehabt hätten an christlichen Werten. Aber an was fehlte es? Es fehlte an dieser Herzensgemeinschaft, an dieser Leidenschaft zu Jesus. Aber wie wunderbar, Jesus lässt sie nicht stehen in diesem Zustand, sondern er klopft an ihre Herzentür. Er hat sie eingeladen, zurück an sein Herz, an seine Glut zu kommen. Er hat sie eingeladen, eine neue Verbindung zu ihm aufzunehmen und aus dieser Verbindung zu schöpfen und zu leben. Er hat sie eingeladen, mit ihm eine Herzensgemeinschaft zu pflegen. Wie genial! Übrigens habe ich nicht aufgeschrieben. Jesus möchte in unser Herz hineinkommen. Und was haben wir gelesen? Er möchte mit uns das Abendmahl, ein Abendmahl feiern. Da geht es nicht um einen kleinen Imbus beim McDonald's, sondern vom Urtext her geht es um ein Festessen. Jesus möchte dich einladen zu einem Festessen, zu einem Candlelight-Dinner. Tätätät. Mamma mia. Je näher wir ans Feuer rücken, desto heißer wird es. Ob du willst oder nicht. Du taust auf. Du wirst warm. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir können nur das weitergeben, was wir zuerst empfangen haben. Kann ich keine Million geben, weil ich sie nicht habe. Aber das, was wir bekommen haben, können wir weitergeben. Und wenn wir die Beziehung zu Jesus intensivieren, wenn wir näher an sein Herz rücken, an seine Liebesglut, wenn wir diese Liebesbeziehung vertiefen, dann werden wir erleben, dass wir heiß werden. Und dass geistliche Leidenschaft scheinbar von ganz selbst freigesetzt wird. Weihnachten ist die Demonstration, haben wir gesagt, der Verrückten. Der leidenschaftlichen, der ausgeflippten, der unbeschreibbaren, gigantischen Liebe, die Gott für dich und für mich empfindet. Und über diese Leidenschaft schreibt die Bibel selber im Hohelied 8, unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Mit dieser Leidenschaft liebt dich der große Schöpfer dieses Universums. Und auch wenn du nur ein verschwindend kleiner Punkt bist im Universum, begegnet er dir mit dieser unverfälschten, unverdienten, überschwänglichen Liebe. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn spiegelt dieses feurige Liebesherz des Vaters dar. Diese Leidenschaft, die dein himmlischer Vater für dich hat. Trotz deinen Fehler, trotz deiner Unperfektion, brennt sein Herz für dich mit dieser großen Leidenschaft. Und er möchte dir diese große Liebe offenbaren und jeden Tag neu zeigen. Mögen wir das Verlangen haben, immer mehr von dieser genialen, himmlischen, verändernden, färbenden, wunderbaren Leidenschaft angesteckt zu werden. Möge diese Leidenschaft unser Herz beleben, bereichern, bestimmen, zum Überfließen bringen. Und je mehr das passiert, desto mehr beginnen wir zu leben. Desto mehr beginnen wir das Leben so richtig auszukosten und werden wir ein Segen für andere Menschen. Herr, wir danken dir für diesen Weihnachtstag. Wir haben versucht, ein bisschen zu verstehen, wieso du bloß uns so sehr liebst. Du bist der große Gott Himmels und der Erden. Aber wir haben gesehen, Herr, du liebst uns mit einer brennenden, leidenschaftlichen Liebe. Herr, auch wenn wir nur ein Pünktchen sind im Universum, unsere Namen sind in deinem Herzen aufgeschrieben. Unsere Namen sind in deine Hände eingraviert, wie wir gelesen haben. Oh, dass wir doch von dieser Liebe ergriffen werden, Herr. Dass unsere Liebe, deine Liebe doch unser Leben erreicht und verändert und verschönert, Herr. Herr, ich danke dir für die Leidenschaft, die das Leben so spannend macht, so fantastisch macht, Herr. Ich möchte lernen, Herr, in diese Leidenschaft einzutauchen. Und du lädst uns einfach ein heute Morgen, an die Wärme zu kommen, an dein Liebesfeuer zu kommen, deines Herzens. Und wo wir das geschieht, da werden wir neu verliebt werden in dich, Herr. Da wird unser Leben verändert. Und da hat auch unser Nachbar, die Menschen, denen wir begegnen, Freude, wenn wir das einfach erleben. Herr, danke, danke für die Leidenschaft, die im Himmel geboren worden ist. Du bist ein guter Gott. Danke, danke für Weihnachten, die diese Liebe offenbart hat. Halleluja.